hat man mich gebeten, ob ich nicht sehen könne, ob die Passagiere noch leben würden. Solange eine Person lebt, auch eine Aura im Körper weilt. Und wenn die Person stirbt, dann verflüchtigt sich die Aura aus dem Körper. Ich hatte ja auch die Anschläge in Europa vorhergesehen.
Ja.
Und ich habe dann ab 2017 gesehen, dass 2020 etwas unglaublich Einschneidendes passieren wird und sich alles ändern wird. Es gibt ganz viele Kulturen, die sind sehr, sehr offen, viel, viel offener diesen Themen gegenüber als jetzt Mitteleuropa, wo überall alles sehr wissenschaftlich sein muss. Es geht immer darum, offen zu sein für Neues und zuzuhören und zuzuschauen, was um einem herum passiert und davon zu lernen.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Towern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Wagen wir heute einen Blick in die Zukunft oder analysieren wir die menschliche Aura? Unser heutiger Gast ist weltbekannt für seine Fähigkeiten. Mit seinem sechsten Sinn kann er Menschen durchleuchten, erkennt deren Persönlichkeit, analysiert ihr Potenzial und ihre Zukunft. Er erkennt strategische Entwicklungen und kann Anleitungen zu deren Umsetzung geben. Politiker, Anwälte und Wirtschaftskader sind nur einige der Berufsgruppen, die zusammen mit ihm Strategien entwickeln. Über den gesamten Globus verteilt hält er Vorträge und Seminare. Heute freuen wir uns sehr, ihn bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen in unserem Gesundheitspodcast, Martin Zoller. Servus Martin,
hallo.
Grüß dich.
Hallo.
Hallihallo, servus, schön, dass ich bei euch sein darf. Danke für die Einladung zu diesem Gespräch, auf das ich mich sehr gefreut hatte.
Schön, dass du Zeit hast.
Schön, dass du dir Zeit nimmst. Martin, wir sind ja mehr oder weniger über See. Du bist in Panama, wir in Europa, Obertauern. Doch ein bisschen eine Entfernung. Wie ist es bei dir gerade?
Bei uns ist es 6 Stunden früher als bei euch und das Wetter ist ungefähr zwischen 5 und 28 Grad. Ach. Ich lebe hier in Panama City in der Hauptstadt und habe Blick aufs Meer. Also wenn ich rechts rausgucke, sehe ich über den Ozean und ja, es ist wunderbares Wetter, fast wolkenlos und schön warm.
Ja, das hört sich auch sehr schön an. Bei uns ist es jetzt schon abends und wie man sich das in einer Winterlandschaft vorstellt, romantisch verschneit, aktuell auch Schneefall. Also wir sind hier im tiefsten Winter um Obertauern.
Ich glaube minus 8 Grad,
minus 9. Minus 9 Grad, genau.
Bisschen Unterschied.
Ja, dann war ich vor 2 Wochen, war ich ganz in der Nähe von euch. Ich war da in Matrei im Osttirol. Kurz nach Weihnachten da hingefahren, meine Freundin ist von dort und dann sind wir bis Mitte Januar waren wir in Matrei und haben auch wie bei euch romantische Winterlandschaft und Wintersport genossen.
Schön.
Sehr schön, sehr schön. Cool. Ja, Martin, nochmal, wir sind ja sehr interessiert und gespannt auf das, was noch alles zu erzählen gibt heute. Ich persönlich muss ja schon vorab gestehen, ich habe wirklich Respekt vor dem Thema, habe mir aber noch nie so richtig eingearbeitet. Und darum sind wir auch sehr gespannt, was wir alles erfahren werden. Vielleicht kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz erklären, wie du zu dem gekommen bist. Also als Titel haben wir ja der moderne Seher. Und es würde uns interessieren, wie du zu dem gekommen bist und was man sich auch darunter vorstellen kann.
Also, vielleicht ganz kurz, was man sich darunter vorstellen kann. Also ein Seher ist jemand, der die Fähigkeit hat, die Kunst des Hellsehens oder der Präkognition einzusetzen, um hinter Raum und Zeit gehen zu können, um so an Informationen zu gelangen, an die man eben sonst nicht so einfach kommt. Nun ist es so, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Fähigkeiten einzusetzen. In meinem Falle habe ich mich auf die Aura konzentriert, das Aura-Lesen. Die Aura ist ein Energiekörper. Wir werden bestimmt vermutlich später noch mehr darüber sprechen. Und ist ein bisschen ähnlich wie mit der Kunst. Wenn jemand spürt, dass er in sich die Veranlagung oder die Berufung der Kunst trägt, dann möchte er Künstler werden. Und dann hast du natürlich als Künstler eine ungemein breite Palette an Möglichkeiten, dieses einzusetzen, ob du das nun musikalisch machst oder ob du das in Form von Malerei machst oder Fotografie oder Film oder Modedesign oder sogar Innenarchitektur oder Innendekoration. Das ist dann eher freier Wille innerhalb dieses Talentes, wie man sich bewegen möchte. Und mit der Kunst der Seherei ist es etwas ähnlich. Wenn jemand spürt, dass er in sich die Fähigkeit des Hellsehens oder der Medialität trägt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man diese nun einsetzen möchte. Für mich war es so, dass ich schon als Kind teilweise Farben und Energien um Menschen sah und damals aber natürlich weder dies hinterfragte noch mich groß damit auseinandersetzte oder irgendwie das Gefühl hatte, ich müsse damit jetzt was machen. Sondern es war einfach da, wie das halt so als Kind ist. Als Kind nimmt man die Welt um sich wahr und es sind es die Erwachsenen, die dann dem Kind sagen, was möglich ist und was nicht und was es kann und was es nicht kann oder was richtig und falsch ist. Das heißt, ich habe das damals so stehen lassen, wie es war. Und eigentlich erst als ich 20 war und die Schweiz hinter mir ließ, also ich bin gebürtig in Frankreich geboren, aber von Schweizer Eltern und zum größten Teil auch in der Schweiz aufgewachsen. Und dann mit 20, als ich aus der Schweiz wegging, da hat sich dann diese Wahrnehmung plötzlich auch wieder sehr stark intensiviert. Ich hatte dann nicht nur einzelne Farben um Menschen gesehen, sondern ich hatte dann auch plötzlich Visionen, Bilder zu Menschen oder auch zu kollektiven Situationen. Das wurde so intensiv, dass ich merkte, dass ich da jetzt lernen möchte, wie man das einsetzen könnte und bin dann eben einer intuitiven Wahrnehmung folgend nach Indien, war dort knapp ein Jahr, um mich mit diesen Themen vertraut zu machen. Ich hatte da natürlich auch Lehrmeister, die mir dann beibrachten, wie man diese Kraft, diese Intuition oder diese Fähigkeit einsetzen, ein bisschen vergleichbar mit jemandem eben, der Künstler werden will und dann macht er eine Kunstakademie oder besucht eine Kunstgewerbeschule oder Kunstuniversität und lässt sich dort ausbilden. Das war für mich so ein bisschen die Zeit in Indien. Und als ich dann wieder zurück, als ich dann von Indien nach Südamerika ging, nach Bolivien, um mich dort niederzulassen, habe ich dann angefangen, mich beruflich, wenn man dem so sagen möchte, oder als Berufung mit dem Thema auseinanderzusetzen und habe dann eigentlich mit Menschen gearbeitet, unterschiedlicher Hintergründen und Berufsgattungen. Und das ist unterdessen, das war 1993, das heißt, da sprechen wir jetzt schon vor 30 Jahren, Zeit vergeht. Und seitdem mache ich das eigentlich über den ganzen Globus und lerne selbst auch immer wieder sehr viel von dem, was ich mache.
Bolivien, weil du sagst, wir haben in unseren Recherchen mitbekommen, dass dein Bekanntheitsgrad sehr gestiegen ist, als du 1999, glaube ich, warst dort, vermisstes Flugzeug durch deine intuitiven Fähigkeiten lokalisieren konntest. Wie hat sich das abgespielt? Warst du zu dieser Zeit noch auch in Bolivien und hast von dem mitbekommen oder wie ist das abgelaufen damals?
Genau, das war 1999 und nach Bolivien gezogen bin ich nach Indien 1994. Also ich hatte da bereits 5 Jahre gelebt, gab da Sitzungen. Und eben an diesem Tag in Bolivien 1999 kam ein Bekannter auf mich zu, mit dem ich auch schon gearbeitet hatte, der wusste, was ich mache. Und ein Familienmitglied von ihm war eben in diesem besagten Flugzeug. Das war kein großes Passagierflugzeug, sondern ein kleineres Privatflugzeug mit 5 Passagieren. Die waren vermisst schon 3 Tage. Sämtliche Suchaktionen waren erfolglos geblieben. Und Bolivien, das ist nicht so wie Mitteleuropa, wo es überall Straßen gibt und alles kartografiert ist und überall kleine Örtchen sind, sondern da gibt es Regionen, die sind so groß wie ganze Bundesländer in Deutschland oder Österreich oder Kantone in der Schweiz. Und dann hat man mich gebeten, ob ich nicht sehen könne, ob die Passagiere noch leben würden. Das habe ich dann auch über die Aura gemacht. Das heißt, ich hatte Fotografien von den Passagieren, habe mir die Fotografien angeguckt und konnte dann auf der Fotografie tatsächlich auch eine Aura sehen. Nun muss man wissen, dass solange eine Person lebt, auch eine Aura im Körper weilt. Und wenn die Person stirbt, dann verflüchtigt sich die Aura aus dem Körper, bleibt weiterhin bestehen, aber das ist ein anderes Thema. Und anhand der Foto konnte ich dann sehen, dass die Personen also noch alle leben. Das habe ich dann auch so weiter kommuniziert. Und nicht nur, dass sie noch leben, sondern ich habe dann auch anhand der Aura sehen können, wie, in was für einem psychischen und physischen Zustand jeder einzelne der Passagiere ist. Also sind sie schwer verletzt oder nicht. Und mit diesen Informationen waren natürlich die Familienangehörigen schon sehr beruhigt, aber das reichte natürlich nicht. Man wollte dann wissen, wo das Flugzeug sein könnte. Ich bat dann um eine Landkarte vom Osten Boliviens. Die habe ich dann auch bekommen. Die hat man mir gebracht, besser gesagt. Und über meine intuitiv-medialen Fähigkeiten konnte ich dann einen Ort ausfindig machen, hab diesen auch mitgeteilt und am nächsten Tag sind dann Suchtrupps da hingeflogen und konnten dort das Flugzeug tatsächlich auch finden und jeder der 5 Passagiere in den Konditionen, die ich beschrieben hatte. Und das war dann natürlich weltweit in der Presse, das kam sogar in CNN, in der spanischen Ausgabe von CNN, das war auch in Deutsch, also in Europa wurde darüber berichtet, selbstredend in ganz Südamerika. Und ja, das war dann für mich so ein bisschen der Durchbruch eigentlich, so wie Bruder Louis bei Modern Talking zum Beispiel. Weiß ein blödes Beispiel, aber es kann ich gar nicht so in den Sinn. und dadurch haben sich mir Türen geöffnet und dann hat eins das andere ergeben. Ich habe dann auch dadurch viele interessante Kontakte in Wirtschaft und Politik gemacht. Und das hat sich dann selbst tragend, hat sich das weiterentwickelt und dann wird man natürlich auch empfohlen. Und es kommen neue Zeitschriften oder Artikel werden veröffentlicht etc. Und so hat sich das ergeben. Aber ja, es stimmt, also dieser Flugzeugabsturz, das war so der Durchbruch eigentlich.
Siehst du jetzt so für jeden die Aura oder musst du dich da wahnsinnig konzentrieren? Oder
wenn nee, du das ist
spazieren gehst oder so und da sind viele Leute, ich kann mir das irgendwie überhaupt nicht vorstellen.
Nee, also wenn ich so im Alltag bin, dann schalte ich das ab. Man kann sich das vorstellen wie ein Schalter, den man an- und abklickt. Das heißt, wenn ich im Alltag bin, dann schalte ich diesen Schalter ab und dann sehe ich die Welt mehr oder weniger wie alle anderen auch, wobei es dringen dann trotzdem manchmal noch die einen oder anderen Farben durch in Extremsituationen. Und dann, wenn ich Aura sehen möchte, dann ist es so ein Gedanke, so jetzt will ich es und dann tauchen die Farben um die Person und in der Person, um die es geht, auch auf. Wobei man muss auch an diesem Punkt erwähnen, dass ja nicht nur Menschen eine Aura haben, sondern eigentlich alles, was lebt, also auch Tiere haben eine Aura, Pflanzen haben eine Aura, sogar unser Planet hat eine Aura, man nennt das auch das morphogenetische Feld. Und dann haben auch Projekte, haben eine Aura, also zum Beispiel ihr habt ein Hotel, habe mir die Webseite angeguckt, ein sehr schöner paradiesischer Ort und das hat zum Beispiel auch eine Aura, das nennt man dann eine Kollektiv-Aura und anhand so einer Kollektiv-Aura kann man dann sehen, wie es zum Beispiel einem Unternehmen geht oder wie es einer Gruppe von Menschen geht oder selbst wie es einem Projekt oder einer Idee geht, selbst wenn 3-4 Personen sich zusammensetzen und Ideen in ein Projekt visualisieren, dann gibt das diesem Projekt bereits eine Aura und anhand dieser Aura kann man dann sehen, ob das nun eine gute Idee ist, umzusetzen oder nicht, ob das vielversprechend ist oder eher nicht.
Ist es so, wenn die Farben dünkler sind, dann ist eher nicht gut, oder? Und wenn sie heller sind, dann ist okay oder dann geht's gut, dann ist schön.
Ja, schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Also es gibt auf der einen Seite gibt's ganz klar positive Farben. Dann gibt es ganz klar auch negative Farben. Dann gibt es aber auch, dann spielen auch die Tonalitäten eine Rolle. Das heißt, du kannst eine positive Farbe haben, die sehr weich und wolkig und so halb transparent ist und das kann dann ein Zeichen sein, dass das sehr tiefgehend und tiefgründig ist oder die Farbe kann sehr kalt und metallig sein, dann kann das ein Zeichen sein, dass die Grundrichtung zwar gut ist, weil die Farbe ist gut, aber es ist kalt, metallig, dass dann gewisse Umstände oder Aspekte eben nicht so gut sind. Und dann spielt es teilweise auch eine Rolle, was für Farben drumherum sind. Das heißt, wenn du eine gute Farbe hast und dann aber nur negative Farben drumherum, dann zeigt das auch wieder Schwierigkeiten auf. Und was natürlich auch wichtig ist, dass man, wenn wir von der Aura sprechen, nicht nur von Farben sprechen, sondern auch von Bildern. Also es tauchen dann auch Bilder auf. Das ist so ein bisschen wie Fernsehschauen. Vielleicht nochmals kurz zum Fallbeispiel des Flugzeuges zurück. Also ich habe mir dann die Auras der Passagiere angeguckt und habe mich dann auf die verschiedenen Körperstellen konzentriert. Brustkorb, Unterleib, Organe. Das waren dann Bilder. Entschuldigung. Das waren Bilder. Und dann die Farben, die um die einzelnen Körperstellen aufgetaucht sind. Das war dann die Aura. Oder als es darum ging, das Flugzeug zu lokalisieren, habe ich auf der einen Seite auf der Landkarte einen Punkt gesehen. Ich hatte dann aber da die Augen auch zu, als ich mich auf diesen Punkt konzentrierte und hatte dann visuelle Bilder, wie es dort aussieht. Also ist das flache Steppe oder ist das Dschungel, sind das Hügel, ist das zugewachsen? Und diese Bilder, die ergänzen dann solche Farbwahrnehmungen der Aura zum Beispiel. Also die Aura, die besteht aus Farben, Formen und Bilder. Und es gibt eine ganz interessante Technik, die heißt Remote Viewing. Die Technik, das bedeutet auf Englisch in die Ferne sehen. Das ist eine Technik, die in den USA vom amerikanischen Militärabwehrgeheimdienst entwickelt wurde und von einer amerikanischen Universität in Kalifornien finanziert. Und dort ging es darum, dass medial veranlagte Soldaten oder anderweilige staatliche Angestellte, Beamte in gewissen Institutionen, dass die dann lernten, die Kraft ihrer Intuition zu nutzen, um Bilder zu visualisieren und so Situationen beschreiben zu können. Also Situationen, wie geht es einer Person oder in was für einer Räumlichkeit befindet sich diese Person. Und das sind dann reale Bilder.
Interessant.
Also ja, mich hast du schon abgeholt. Ja. Ich lasse das gerade ein bisschen wirken auf mich. Ich finde das schon sehr faszinierend, muss ich sagen. Ich bin ja bisher immer ein Mensch gewesen, wie wir da auch bei uns so in der Region sagen, ich glaube an das, was ich sehe. Das, was ich sehe, an das glaube ich und das kann ich angreifen oder das ist ein Fakt. Und jetzt ist leider, sage ich da gleich schon einmal, oftmals das Thema, wie wir es jetzt besprechen, negativ behaftet, weil ja auch viele das Anbieten und ein bisschen Scharlatanerei, sage ich jetzt auch mal auf den Punkt gebracht, dahinter ist. Also man kennt das ja, dann hört man wieder in die Medien, da hat es einen Kartenleger gegeben und der hat die arme Frau um so viel Geld betrogen und hin und her. Also es gibt ja da leider viele Zukunftsvorausseher, die da unseriös sind. Was unterscheidet dich da so richtig von diesen, oder was? Ich meine, du hast diese Fähigkeit, das habe ich schon verstanden, also das ist klar, aber was unterscheidet dich da so richtig von diesen anderen Leuten?
Also man muss natürlich sagen, Scharlatane, die gibt es ja überall. Also es gibt keine Berufsgruppe ohne Scharlatane. Und dass Scharlatane selbst auch bei uns in Mitteleuropa in den höchsten Positionen der Politik und Wirtschaft aktiv sind, das haben wir während Corona gesehen. Also so gesehen, jawohl, es gibt natürlich schwarze Schafe überall, das ist ganz klar, das ist so, das gebe ich zu. Und wenn man mich nun fragt, wie man dann einen guten Hellseher oder medialen Berater erkennt oder wie weiß man, ob jemand seriös ist oder nicht, dann empfehle ich immer, dass man nur zu jemandem geht, der einem persönlich empfohlen wird. Also gehe nicht zu irgendjemandem aus der Bunten oder aus L oder aus der Tageszeitung, Kronenzeitung oder wo auch immer. Die gibt es ja diese Anzeigen auch. Also davon rate ich ab. Wenn man nun aber eine Vertrauensperson hat, sei das Familie oder Freundschaft, und der sagt, du, ich war bei dem und der ist unglaublich gut, das hat mich überzeugt, dann würde ich sagen, wieso nicht, wenn man eine persönliche Referenz hat. Also das ist sicher wichtig, um zu erkennen oder zu sehen, wie ernsthaft da jemand ist. Und dann als nächstes, das, was du bei mir gemacht hast, ist natürlich auch gut mit dem Internet, dass man dann recherchiert, googelt die Person, man schaut, was ist da an Pro und an Contra, was ist sein Curriculum, was hat er erreicht, was sagen die Leute über ihn? Klar, und man findet überall immer positive und negative Einträge, egal wer was macht. Aber ich denke, wenn man sich da ein bisschen vorsichtig umschaut und informiert, dann kann man eben verhindern, dass man jetzt zu einem schwarzen Schaf in die Falle tritt. Und bei mir, dann hast du noch gefragt, was ist bei mir anders? Ja, ich mache das jetzt, wie schon gesagt, 30 Jahre. Man findet über mich jense Zeitungsartikel weltweit. Also man findet Artikel von mir im Arabischen, Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch. Wahrscheinlich gibt es noch Slowenisch, von denen Sprachen weiß ich zumindest. Es gibt sicher noch andere. Und meine Kundschaft spricht für sich. Und ich denke, das ist das beste Zeichen. Oder das zeigt, dass das, was ich mache, auch seriös ist und Hand und Fuß hat. Und es gibt andere, die das auch so machen. Und es gibt viele, die machen das seriös. Und wie gesagt, wenn man sich da gut informiert, dann kann man da auch den Weizen vom Spreu trennen.
Gibt es da viele, die was dann zu dir kommen und sagen, kannst du mir die nicht die Zukunft voraussagen, was so passiert, wie das Leben so weitergeht? Gibt es da viele, die was das wissen möchten?
Es gibt, die Leute wollen alles wissen. Oder andersrum, es gibt nichts, das die Leute nicht wissen wollen. Und es gibt natürlich Sachen, bei denen ich ganz klar sage, nee, das kann ich nicht, das ist nicht möglich. Also Lottozahlen geht nicht. Sei schon mal davor weggenommen, weil wenn das gehen würde, hätte ich das selbst für mich auch schon gemacht. Und ihr könnt mir glauben, ich habe es versucht.
Geht nicht.
Es ging leider Gottes ging es nicht, muss ich sagen. Okay. Und dann, ja klar kommen die Leute, die die Zukunft sehen wollen, wobei interessanterweise die meisten kommen gar nicht, weil sie sehen wollen oder weil sie wissen wollen, was schwarz auf weiß sie erwartet in der Zukunft, sondern viele, die haben auch das Verständnis zum Leben und auch, das hat auch mit Bildung zu tun, die Bildung, dass man auch beeinflussen kann und an sich arbeiten und Situationen, ja, mitgestalten. Das heißt, meistens wollen die Leute tatsächlich gewisse Informationen über die Zukunft, aber nicht unbedingt, was passiert, sondern wie kann ich etwas aktiv unterstützen, damit es gut kommt, damit es besser kommt, damit ich erfolgreicher, damit ich zufriedener werde. Und das ist natürlich das Spannende, wenn man so jemanden unterstützen kann, dann ist es eine Art von Profiling, von Analysen, in der man eine Situation oder eine Person beobachtet, analysiert, liest und dann sieht, wo sind Schwachpunkte, wo sind Stärken und wie geht man mit diesen Schwachpunkten und Stärken um. Ich vergleiche das gerne mit der Wettervorhersage. Also eine solche mediale, seherische Analyse ist vergleichbar mit der Wettervorhersage im Fernsehen. Also zum Beispiel sieht man dann, dass dunkle, schwarze Wolken am Horizont sind. Jetzt muss das ja nicht unbedingt bedeuten, dass die Situation per se nicht gut ist. Das ist mit dem Wetter auch nicht so. Wenn man weiß, dass ein Tief kommt und dass es regnet und dass morgen Hochzeitstag ist, dann heißt das ja nicht, dass man die Hochzeitsparty nicht machen kann. Sondern wenn man weiß, dass es regnet, dann bereitet man halt keinen Grill im Garten vor, sondern man verschiebt die Party in ein Restaurant im Dorf oder in der Stube im Haus und kann dann genauso feiern, nur dass die Party dann nicht wortwörtlich ins Wasser fällt. Und genauso ist es mit medialen Vorhersagen oder Analysen. Wenn ich sehe, dass alles wunderprächtig und gut aussieht, dann kann man sagen, okay, schau mal, das sieht gut aus, ich würde das so weiterziehen. Und wenn man sieht, schau mal, da kommen Schwierigkeiten, dann könnte man sagen, gut, was sind die Schwierigkeiten? Wieso sieht das nach Schwierigkeiten aus? Und was könnte man jetzt raten, um die Schwierigkeiten zu umgehen und bestmöglich mit der Situation umzugehen? Sei das nun, dass man alles verändert oder dass man es verschiebt oder dass man teilweise etwas verändert, dass man ein bisschen wartet, das ist dann halt je nach Situation unterschiedlich.
Also da fällt mir das Sprichwort ein, der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie selbst zu gestalten. Und das wäre auch eine Frage von mir gewesen, wie brauchst du, wenn du jetzt so Zukunftsthemen, wenn sich das jemand wünscht, muss der direkt vor dir sitzen oder kann der auch ganz woanders sein?
Also Sprichwort finde ich gut und das kann ich auch von meiner Arbeit her unterstützen. Also ich sehe das genau so. Man gestaltet die Zukunft mit und genau das ist ja das Interessante einer meiner Arbeit, dass ich nämlich meinen Klienten die Möglichkeit geben kann, die Zukunft produktiv, positiv und erfolgreich zu gestalten. Und was war die Frage?
Und musste, wenn jetzt jemand mit dem Wunsch kommt, zu dir, muss der vor dir sein, präsent sein, oder kann der auch ganz woanders sein?
Nee, er muss nicht vor mir sein. 99% meiner Beratungen sind übers Internet, das heißt über Zoom in den meisten Fällen oder Skype oder WhatsApp. Meine Kunden sind in der ganzen Welt. Es kann sein, dass ein erster Kunde in Österreich sitzt, der zweite ist in Beirut, der dritte ist irgendwo in China und der vierte ist dann in Argentinien. Also das ist total ortsunabhängig. Wichtig ist, dass ich die Person vor mir sehe mit der Kamera. Oder wenn das nicht geht, dann als Foto. Wie zum Beispiel mit dem vermissten Flugzeug. Da hatte ich ja die Person auch nicht vor mir. Da hatte ich nur das Bild vor mir. Und anhand des Bildes konnte ich sehen, dass die Person noch lebt und wo das Flugzeug zu finden sei. Also es geht in der Tat auch ohne Bild über die Kamera, sondern über Foto. Und das ist jetzt auch keine Einschränkung, weil die Aura ist raum- und zeitlos. Das heißt, ich kann die Aura raum- und zeitlos lesen. Raumlos bedeutet, dass es keine Rolle spielt, wie weit die Person physisch räumlich entfernt ist oder auch räumlich im Sinne von anderen Dimensionen zum Beispiel. Und zeitlos, weil es auch keine Rolle spielt, ob wir nun aus über Aspekte aus der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft sprechen.
Und wenn du dann bei dem in die Zukunft siehst, reflektierst du da seine Vergangenheit auch? Und das ein bisschen bewirkt das was mit, wie er das Leben bisher gelebt hat, dass sich das in der Zukunft widerspiegelt, oder ist das kein Mitgrund?
Absolut, weil unsere Zukunft ist die Summe unserer Gegenwart und unserer Vergangenheit. Das heißt, das, was wir heute in der Gegenwart sind, ist ein Resultat unserer Vergangenheit. Und wenn wir in der Vergangenheit alles richtig gemacht haben, auf eine einzelne Situation bezogen und uns gut benehmen und verhalten in der Gegenwart und die Zukunft auch positiv aussieht, dann gibt es nicht viel zu sagen, außer die Unterstützung zu geben. Und wenn man nun aber sieht, dass die Zukunft kompliziert aussieht, weil in der Gegenwart das eine oder andere schwierig und verkrampft ist, dann muss man natürlich auch schauen, was ist in der Gegenwart, in der Vergangenheit passiert, dass es überhaupt so weit kommen konnte. Also zum Beispiel arbeitet man mit einem Geschäftsmann, dann fragt er über ein Zukunftsprojekt, dann sieht das schwierig aus und ich kann sehen, dass es ihm im Moment nicht so gut geht. Und dann schaue ich, wieso, und dann taucht plötzlich ein Geschäftspartner auf, mit dem er diese Beziehung eingegangen ist. Und dann würde ich sagen, schau mal, dieses Projekt machst du nicht alleine, sondern da bist du in der Vergangenheit eine Partnerschaft eingegangen, die ist jetzt schwierig und deswegen sieht die Zukunft nicht so rosig aus.
Verstehe, verstehe. Wir haben ja schon angedeutet, du beratest Großkonzerne, Unternehmer, Einzelpersonen und auch Politiker. Das ist natürlich ein spannendes Thema über den ganzen Globus und das von Amerika auch bis uns ins kleine Österreich. Und ich konnte bei den Recherchen sehen, dass du 2014 bereits relativ detailliert den nächsten US-Präsidenten beschrieben hast und ihn später im Sommer 2016 Donald Trump als den nächsten US-Präsidenten auch vorhergesagt hast. Und das habe ich schon sehr beeindruckend gefunden. Und auch in unserem Fall in Österreich, wo wir ja den Saubermann hatten, unseren Ex-Kanzler Sebastian Kurz, hast du auch vorausgesagt, was dann schlussendlich auch passiert ist. Ist das, kommen so Anfragen direkt auch an dich oder machst du das Interesse halber und gibst es dann weiter oder was, oder sind das vielleicht sogar politische Gegner, die diese Fragen an dich stellen?
Wenn es Anfragen sind, werden sie nicht veröffentlicht.
Na, verstehe.
Weil Anfragen sind konkrete Aufträge. Das können politische Gegner sein. Das können solche sein, die in der Position der Opposition oder der Regierung sind, die auf mich zukommen. Aber wenn ich natürlich etwas sehe, das für einen Kunden analysiert wurde, wird es nicht veröffentlicht, weil dann ist es ja logischerweise. Wenn ich etwas veröffentliche, dann ist es deswegen, weil ich es aus persönlichem Interesse gemacht hatte oder weil mich zum Beispiel ein Journalist anfragte. Das passiert auch immer wieder, dass mich Journalisten zu bestimmten Situationen fragen oder dass ich dass Zuschauer von meinen Videos, von meinen Programmen, dass die im Internet Videos schauen und dass die mir dann E-Mails schreiben. Und wenn ich sehe, dass immer wieder ein Thema auftaucht, das für die Leute interessant ist, dann analysiere ich es. Oder wenn eine Situation spannend ist, sich spannend am Entwickeln ist, dann mache ich es aus persönlichem Interesse. Und in solchen Fällen veröffentliche ich es dann.
Okay.
Es sollten ja vielleicht der eine oder andere Zuhörer oder Zuhörerin soll sich ja auch eines deiner vielen Videos oder Bücher ansehen, kaufen, der Interesse hat. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Bietest du da unterschiedliche Leistungen an oder sogar Pakete an, wo man sagt, okay, bin jetzt eine Firma, Unternehmen oder Einzelperson? Wie tritt man da an dich heran? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also es ist so, dass ich Pakete anbiete und ich habe zu Beginn natürlich nur Einzelberatungen gemacht. Und das ist schön und gut, weil man kann dann den Menschen helfen, einzelne Schritte oder Etappen im Leben anzugehen. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass es von Vorteil ist, wenn ich über ein längeres Zeitfenster Menschen begleiten, beobachten oder unterstützen kann. Weil und das ist das Interessante an meiner Arbeit. Es geht ja nicht nur darum, jemandem zu sagen, schau, das und das passiert, so und so kommt es, jetzt kannst du dich zurücklehnen und warten, bis es auch tatsächlich eintrifft, sondern dass man eben sehen kann, wo gewisse Hindernisse sind, wo Blockaden sind und wie an diesen Blockaden gearbeitet werden kann. Auf die Aura bezogen nenne ich das mediale Persönlichkeitsanalyse oder Profiling. Das ist interessant, weil dann kann man heute eine Person analysieren und sieht, wie es ihr geht. Das ist überhaupt im Zwischenmenschlichen sehr interessant, wenn man die Aura von zwei Personen analysieren kann, um zu sehen, wie die zueinander passen, wo sich die ergänzen oder wo sich diese auch nicht ergänzen. Und wenn man Schwachpunkte erkennt und jeder von den Zweien an denen arbeitet, dann verändert das natürlich auch die Situation, in der sie waren, als sie das erste Mal gekommen sind. Und dann hat man die Möglichkeit, etwas weiter zu lesen, weiter zu unterstützen, um neue Anregungen und Unterstützungen zu geben. Und dann gibt es bei mir, jetzt in meinem Fall, gibt es drei verschiedene Pakete. Da gibt es Silber, Gold, Platin. Die beinhalten 10 Stunden Sitzungen, wobei das ist nicht an Einzelstunden fest, also an ein jeweils eine Stunde gebunden, das können auch mal nur eine halbe Stunde sein oder 40 oder 45 Minuten sein, bis diese 10 Stunden durch sind und dann, je nachdem, ob es Gold, Silber oder Platin ist, hängt das davon ab, wie lange man dann auf den Termin warten muss, weil bei mir sind die Sitzungen teilweise auf 3, 4, 5 Monate im Vorfeld ausgebucht. Und wenn man dann ein Paket hat, zum Beispiel im Platin, da muss man nicht länger als 3 Arbeitstage warten, im Gold nicht länger als 7 Arbeitstage und im Silber nicht länger als 14 Arbeitstage. Und dann hat man so die Möglichkeit, über ein längeres Zeitfenster beraten und unterstützt zu werden. Interessanterweise ist auch hier das Feld offen gelassen, das heißt, egal, ob das jetzt berufliche Themen sind, ob das juristische Themen sind. Ihr habt gesagt, ihr arbeitet im Gesundheitsbereich auch. Ich arbeite, und das findet man auch auf meiner Webseite, verschiedene Hinweise, Referenzbriefe etc., auch immer wieder mit Gesundheitsinstitutionen zusammen. So zum Beispiel bin ich schon seit 9 Jahren jedes Jahr am Lanzerhof am Tegernsee in Bayern. Lanzerhof, das ist ja übrigens eine Gesundheitskette, die einem Österreicher gehört, dem Haric aus Kitzbühel, den ich persönlich auch kenne. Und er hat verschiedene Zentren oder verschiedene Kliniken in Deutschland, Österreich und in England. Und da bin ich einmal pro Jahr und gebe dort meine Sitzungen, arbeite dann auch zusammen mit dem Ärzte- und Therapeutenterminteam am Lanzerhof. Und da ergänzt sich dann meine Art von Arbeit mit jener der Mediziner oder der Therapeuten, weil, und das funktioniert dort extrem gut, ich nehme das sehr gerne als Beispiel auch, weil ich dann teilweise Klienten am Lanzerhof haben, die kommen dann mit einem bestimmten Thema zu mir, mit dem sie mit ihrem Therapeuten oder Arzt arbeiten, und dann lese ich über die Aura, lese ich Hintergründe zu den gewissen Themen, um die es dort geht. Und dann geht dann der Patient geht dann zum Therapeuten oder Arzt zurück und erzählt diesem, was ich gesehen hatte. Ja, und die schauen dann, wie da was integriert werden kann. Also das geht dort Hand in Hand, das mit dem medialen Arbeiten im Gesundheitsbereich. Ich war auch Lanzerhof, in London war ich schon. Ich arbeite auch mit einem Gesundheitsinstitut, das heißt Amatrius. Übrigens auch eine Österreicherin, die das gründete. Mit ihr arbeite ich sehr viel zusammen. Und auch da geht es um das Thema ganzheitliche Medizin, ganzheitliche Gesundheit und Medialität, Intuition. Und das macht es spannend, wenn du vorhin hast du über Kritiker oder über solche gefragt, die das Ganze eben auch hinterfragen. Klar, ist verständlich, aber wenn dann jemand mal die Barriere durchbricht und sieht tatsächlich, wie das funktioniert und was man damit erreichen kann, dann ist es natürlich eben speziell im ganzheitlichen Gesundheitsbereich eine enorme Unterstützung, wenn man so arbeiten kann, wie eben beschrieben, weil dann betrachtet man nicht nur den rein physischen Körper oder vielleicht noch der emotional-psychische, der ja auch wissenschaftlich-medizinisch anerkannt ist, sondern eben auch den feinstofflichen, den energetischen, jener der Aura und der Chakren. Die Chakras, das sind Energiekörper in der Aura. Und wenn man natürlich mit diesen Körpern zusätzlich noch arbeitet, dann hat man eine enorm spannende Möglichkeit und ein sehr breites Spektrum, um mit den Menschen zu arbeiten und den Menschen zu helfen, sie zu heilen, ganzheitlich zu heilen und so interessante Anregungen zu geben. Ich denke, es ist einfach, und wir leben ja zum Glück in einem Zeitalter, in dem wir sehr offen sind und in dem übers Internet wir auch die Möglichkeit haben, uns global zu bilden und zu lernen. Dann sind wir nicht nur auf das angewiesen, was wir in unseren kleinen Gesellschaften lernen, sondern wir sehen auch, was andere Kulturen lernen, was andere Kulturen wissen. Und dann sehen wir, dass da ganz neue Möglichkeiten vorhanden sind, wie zum Beispiel das Integrieren solcher medialer, intuitiver Techniken, das ja in gewissen anderen Ländern der Welt gang und gäbe ist. Also es gibt ganz viele Kulturen, die sind sehr, sehr offen, viel, viel offener diesen Themen gegenüber, als jetzt Mitteleuropa, wo überall alles sehr wissenschaftlich sein muss und die anderen Aspekte noch nicht so integrieren. Aber wie gesagt, es wird mehr und mehr akzeptiert und integriert. Und ich sehe das ja auch, durch das ich das jetzt schon knapp 3 Jahrzehnte mache, wie sich das Bild geändert hatte. Also vor 15, 20 Jahren, wenn ich an einer Runde mit Leuten gesprochen hatte über diese Themen, da waren die meisten nicht unbedingt skeptisch, aber eher vorsichtig und konnten nur wenig davon anfangen. Und vielleicht 3, 4, 5 von 30, die waren dem gegenüber sehr offen. Und heute würde ich sagen, ist es umgekehrt. Von 30 sind vielleicht heute 25 oder 20 sehr offen. 5, 6 finden, ja, spannend, aber noch keine Erfahrung. Und nur noch 4, 5 finden dann, nee, das kann nicht sein, das ist Scharlatanerie. Das sind dann so ein bisschen die Dinosaurier, die sind ja zum Glück am Aussterben.
Aber du hast es ja schön gesagt, das Beste ist natürlich in gewisser Hinsicht die persönliche Empfehlung, die Weiterempfehlung, die Mundpropaganda, und das ist überall so, auch bei uns im Tourismus ist das immer noch das Wertvollste. Und wenn man natürlich die tollen Referenzen von dir liest und die Bücher und alles und die Erfolge, dann hat das schon ganz einen anderen Stellenwert, als wie wenn ich da irgendwo, sag jetzt einmal so bildlich gesprochen, wo durch die Straßen gehe und dann hängt da ein Feng Shui vor der Tür und steht Kartenleger drauf oder so. Also das ist ja ein Unterschied.
Ja, klar.
Gut, jetzt haben wir ein bisschen was gelernt darüber, wie das dann wirklich ist. Also was auch der Hintergrund ist und wie sich das zusammensetzt. Schon sehr interessant. Das ist schon interessant, dass man weiß, okay.
Was mich da noch interessieren würde, du machst das jetzt so lange schon. entwickelt, verändert sich das auch? Weil immer der Planet verändert sich, die Natur verändert sich auch in dem Aurawesen und in dem Ganzen auch etwas, oder ist das seit jeher gleich?
Na, also es ändert sich natürlich schon ein wenig, weil die Menschen ja je nachdem auch ein bisschen offener oder verschlossener sind. Faszinierend zum Beispiel jetzt seit 2020, da hat sich sehr viel verändert in sehr vielen Menschen durch das, was passierte. Und jetzt seit Februar letztes Jahr, speziell in Mitteleuropa, auch wieder durch den Krieg. Hat sich da in solch kollektiven Ereignissen, da verändert sich natürlich sehr viel in der Aura vom Kollektiv, weil die Personen emotional sehr stark involviert sind. Das auf jeden Fall. Aber sonst würde ich jetzt sagen, so aus kosmischer Sicht oder weil irgendwie jetzt plötzlich die Menschheit sich kollektiv einen Schritt der Erleuchtung näher oder so, nein, das nicht.
Aber das mit der Pan, hast du das vorher schon irgendwie gewusst mit der Pandemie, dass das kommen wird, oder hast du, oder war das für dich genauso, wo du sagst, boah, total überraschend? Oder?
Nee, überhaupt nicht. Wer mir schon seit längerem folgt, der wusste, dass es im Herbst 2019 in Europa meine Abschiedstournee gab. Ich hatte ja auch die Anschläge in Europa vorhergesehen, das findet man auch auf dem Internet.
Ja.
Und ich habe dann ab 2017 gesehen, dass 2020 etwas unglaublich Einschneidendes passieren wird und sich alles ändern wird. Und deswegen habe ich dann ab 2017 all meinen Organisatoren in Europa, Deutschland, Schweiz, Österreich, gesagt, dass im Herbst 2019 meine letzte Tournee sein wird und weil dann kommt Neues und dann wird sich einiges verändern und will ich mich neu ausrichten. Das heißt, ich wusste, dass es 2019
Was gibt's?
spektakulär wird, aber ich habe nicht gesehen, dass es ein Virus sein wird, muss ich ganz ehrlich sagen, das nicht. Ich wusste einfach, dass es knallt, aber nicht genau wie. Und ich war ein wenig über den Moment überrascht, weil ich dachte eigentlich, mit diesem einschneidenden Ereignis bin ich von Herbst 20 ausgegangen und nicht Frühling 20. Also so gesehen war ich eigentlich nur vom Zeitpunkt überrascht, aber nicht davon, dass da was passiert, dass dann alles verändern wird.
Vielleicht
Was
wird
dann
es.
wiederum vom Medialen her auch wieder für mich interessant war, weil ich durch das ich seit 2017 gesehen hatte, dass sowas kommt, 2019 mich total zurückgestellt hatte, war ich für 2020 schon bestens positioniert.
Ja,
Interessant, ja,
ja.
faszinierend, ja. Jetzt bist du so
Wirklich.
lange in dem Geschäft. Gibt es noch
Wirklich.
irgendetwas, was du erreichen möchtest?
Was für mich wichtig ist, mein Hauptziel ist, dass meine Kunden zufrieden, glücklich und erfolgreich ihre Ziele erreichen. Das ist das, was ich erreichen möchte. Sei das durch meine Beratungen, sei das durch meine Online-Vorträge, sei das durch meine Webinare, sei das durch meine Retreats, die ich gebe oder meine Bücher, die ich schreibe oder meine Videos, die ich veröffentliche. Ich möchte einfach, dass die Menschen mit dem etwas anfangen können und dass es sie auch auf ihrem Lebensweg weiterbringt. Und das für die Leute, mit denen ich arbeite und für mich natürlich auch, dass das, was ich mache, mir auch weiterhin Spaß macht und dass ich damit und davon zufrieden und sehr gut leben kann.
Ja.
Schön.
Was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
Ja, also ich denke, das, was die erste Frage gerade die skeptische war, ich denke, man soll einfach offen zu sein, Herz und Ohren offen halten für das, was das Leben einem bietet, für neue Möglichkeiten, für neue Ideen, für neue Inspirationen. Man lernt immer dazu. Das Leben ist die beste Universität. Und wenn man von Anfang an sagt, das
Ja.
kann nicht sein, das ist Blödsinn, dann lebt man nur noch halb und dann gehört man schon zum alten Eisen. Also Alter ist keine Frage des physischen Alters, sondern der Einstellung. Und ich denke, wichtig ist, dass man immer diesen jungen Spirit wach hält und aufrecht erhält, der sagt, jawohl, ich will offen sein für Neues und ich schaue es mir an. Und wenn man dann später merkt, nee, das ist nichts, dann kann man ja sich immer noch umdrehen und sagen, okay, ich habe es gesehen, gehört nicht zu mir, passt nicht zu mir, aber zumindest hat man es versucht. Und wenn man positive Erfahrungen hat, umso besser. weil dann hat man was Neues gelernt und die Palette der Erlebnisse des Lebens hat sich um etwas Spannendes bereichert. Und das ist jetzt nicht nur mit dem Thema so, über das wir hier sprechen, sondern das ist mit allem im Leben so, egal welche Berufsgruppe, egal welche Länder, egal welche Kulturen. Es geht immer darum, offen zu sein für Neues und zuzuhören und zuzuschauen, was um einem herum passiert und davon zu lernen.
Interessant gewesen, wenn wir das so vor ein paar Jahren so gemacht hätten. So.
Auch wir persönlich hätten da ein paar Jahre noch Fragen gehabt. Aber das war ein wunderschöner Abschluss. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Und ich bin wirklich, du hast mich wirklich abgeholt, wie ich schon gesagt habe. Und wenn du magst, würde es uns natürlich freuen, wenn wir uns in Zukunft wieder mal hören und sehen und nochmal eine Folge machen. Es würde noch ein paar Fragen geben, die es da sicher zu besprechen gibt. Aber ich denke, wir haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal, hoffen wir zumindest informativ, vieles mitgeben können zu dem Thema.
Also ich habe einiges mitgenommen.
Ja, danke. Ich auch auf jeden Fall. Für mich war es auch inspirierend und anregend und danke euch auch. Und klar, auf jeden Fall, ich finde das auch spannend, wenn man sich so austauschen kann. Und ich stehe auch weiterhin gerne zur Verfügung.
Vielen herzlichen Dank und alles Gute für dich.
Danke euch, alles Gute noch, eine gute Wintersaison, viel Spaß und wer weiß, vielleicht kommen wir dann plötzlich eines Tages noch vorbei, weil ich bin ein ausgesprochener Wintersportfan. Also ich war jetzt erst vor kurzem eben in Osttirol und genieße die Winterberge, natürlich auch im Sommer, überhaupt die Alpen immer wieder. Also so gesehen, seid nicht überrascht, wenn ich da plötzlich auftauche.
Ja, schön, hiermit unsere Einladung.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ciao.
Alles Gute euch. Tschüss.
Servus.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund.